Servus, grüß dich und ein herzliches Willkommen zum Podcast So geht erfolgreiche Baustellenabwicklung. Ich bin Stefan Uferdinger und ich helfe dir dabei, deine Baustellen stressfreier und erfolgreicher abzuwickeln. Ich freue mich total, dass du heute wieder dabei bist beim zweiten Teil des sensationellen Interviews zum Thema Verfristung. Und heute schauen wir uns die Folgen einer verabsäumten Mitteilungspflicht an. Und ich konnte mir durchaus vorstellen, dass heute die eine oder andere überraschende Erkenntnis dabei ist, wo du durchaus deinen Horizont erweitern wirst und vielleicht erstutzen wirst. Also kann ich jetzt nur noch sagen, viel Spaß beim Ohren und gute neue Erkenntnisse. Ja, ich freue mich total, dass du heute wieder dabei bist für den zweiten Teil der Podcast-Folge zum Thema Verfristung. Wie auch beim letzten Mal darf ich recht herzlich Thomas Anderl und Michael Müller begrüßen. Grüß euch,
servus. Servus.
Falls ihr die erste Folge nicht gehört habt, kurze Vorstellung. Die beiden sind Rechtsanwälte bei Wolf Theils. Der Thomas ist Partner, ist neben seinem Juristenstudium Status auch ein Bauingenieur und hat dementsprechend technischen Hintergrund ebenfalls. Der Michael hat neben der Juristerei auch noch sich der Wirtschaft zugewandt und hat Wirtschaftswissenschaften studiert. Top-Experten auf ihrem Gebiet. Letztes Mal haben wir uns über Leistungsänderungen, Leistungsstörungen unterhalten, Anmeldepflichten, Mitteilungspflichten etc. Und jetzt in der Folge wollen wir in den Anspruchsverlust neige. Was heißt es wirklich? Was dort in der Ö-Norm zu lesen ist, welche Folgen hat es, dieser Punkt 743. Zunächst interessiert mich aber nur ein Punkt, und zwar spricht die Ö-Norm an mehreren Stellen, das Wort gefällt der Ö-Norm anscheinend, von Ehestens, und mir Techniker, ist wieder das Problem, mir Techniker, deren uns mit solchen Ausdrücken irrsinnig schwer, bei mir leben mit Zahlen, wir rechnen Statiken, aber Ehestens ist für uns etwas schwammig. Und vielleicht könnt ihr da meine Zuhörer ein bisschen unterstützen, diesen Begriff ehestens zukünftig besser zu verstehen. Was heißt das genau?
Also, sorry, als juristische Antwort jetzt zu sagen, ehestens ist ein entdehnbarer Begriff. Heißt das, sagen wir jetzt mal rein aus dem Sprachgebrauch heraus, ohne unnötigen Aufschub. Mhm. Schön, das hilft dir jetzt auch
genau,
noch
genauso. Genau, da bin ich genauso gescheit wie vorher.
Das ist ein dehnbarer Begriff und auch aus gutem Grund, weil sozusagen es geht ja hier um Anmeldungen von ganz unterschiedlichen Dingen und ganz unterschiedlichen Ursachen. Mhm. Für eine Ursache, ein Plan kommt zu spät, könnte erstens vielleicht bedeuten ein Tag, aber wirklich von Bauablaufstörungen, die sich über einen längeren Zeitraum hingehen, muss ich auch erstens anzeigen, das wird nicht ein Tag sein, das könnte vielleicht ein bisschen ein längerer Zeitraum sein. Deshalb sozusagen ist dieser Begriff sicherlich etwas dynamisch, in jeder Situation ein bisschen anders auszulegen. Der Jurist spricht von der Einzelfallabhängigkeit, auch wieder was ganz Hässliches, genau. Natürlich für den Techniker, weiß ich selbst aus meiner Vergangenheit auch noch. Aber das ist aus gutem Grund, weil wir eben, oder man nicht versucht jetzt hier alle Themen, alle Thematiken über einen Kamm zu scheren und zu sagen, das ist immer binnen 7 Tagen anzumelden, weil erstens wird immer was anderes bedeuten. Mhm. Und diese Situationsdynamik oder sozusagen einfach gewisse, nicht statisch immer dieselbe Zeit zu haben, macht, glaube ich, auch Sinn, weil das kennt man auch sozusagen im Alltag. Erstens versteht jeder ein bisschen was anderes und es kommt halt leider Gottes immer darauf an.
Man muss das Thema erstens auch in Verbindung sehen mit dem Thema Erkennbarkeit. Bei Leistungsänderungen, wenn ein adaptierter Plan übermittelt wird, ist es relativ klar, ab der Übermittlung, es ändert sich etwas, ab diesem Zeitpunkt war es erkennbar. Mhm. Bei Störungen ist das vielfach nicht der Fall. Mhm. Da weiß man nicht, war es dann erkennbar oder war es erst dann erkennbar. Klassiker, gestörter Bauablauf, wann war das erkennbar, dass man die Leistung nicht mehr bringen kann, oder wenn das Gebirge anders ist, wann war es erkennbar, weil nach 10 Vortriebsmetern beispielsweise wohl noch nicht. Am Ende des Tunnels ist dann wahrscheinlich auch schon zu spät.
Das wird spät.
Aber irgendwann dazwischen ist es erkennbar, und das ist ja schon ein relativ schwammiger Begriff. Wann ist es erkennbar? Das ist eine Sachverständigenfrage auch. Und erstens, das ist auch sehr, sehr weich. Ja. Insofern kommen zwei durchaus dehnbare Themen aneinander und dann ist es natürlich immer sehr, sehr schwierig, diesen Zeitpunkt auch zu bestimmen. Also es braucht dann nicht nur einen Juristen, sondern auch, wie ich schon gesagt habe, einen Sachverständigen dazu.
Sehr schön. Nicht befriedigend für uns Techniker, aber ich habe es fast erwartet.
Genauso wenig befriedigend auch für die Juristen, weil
die müssen
sich auch gerne ein bisschen auf mehr Sicherheit einlassen können und sagen, aha, 7 Kalendertage und es nicht eingehalten. Mhm. Aber ich glaube, es hat seine Begründung auch dahinter, es nicht genau nach Kalendertagen strikt vorzuschreiben.
Also, was lernen wir daraus? Hausverstand einschalten, oder?
Ja,
so ist es. Passt. Der Punkt 743 in der ÖNORM regelt eben genau dieses Thema Anspruchsverlust und da steht drinnen, oder dieser Punkt bezieht sich auf die Anmeldung. Jetzt stellt sich mir, wenn ich das so lese, als erstes die Frage, was Anmeldung in diesem Fall bedeutet. Weil bezieht sich das Thema nur auf die Anmeldung dem Grunde nach, weil diesen Terminus Anmeldung verwendet die ÖNORM in Bezug auf dem Grunde nach, weil in Bezug auf der Höhe nach, spricht sie ja von Vorlage. Wie ist das aus eurer Lesart zu verstehen?
Das können wir ganz kurz beantworten. Das bezieht sich rein auf die Anmeldung im Grunde nach.
Es kommt darauf an.
Oder sonstiges, das ist eine ganz klare, gibt und klare Antwort. Das hat sich sozusagen auch in der baurechtlichen Literatur herausgebildet. Hier sprechen wir von Anmeldung im Grunde nach und auf diese bezieht sich auch der Anspruchsverlust. Das andere ist die Vorlage der Höhe nach, das ist ein anderer Terminus, wie du sagst. Anmeldung und Vorlage, aber der Anspruchsverlust in der ÖNORM bezieht sich rein, also dieser Anspruchsverlust in 743, den du angesprochen hast, bezieht sich rein auf die Anmeldung im Grunde nach.
Wenn sich dieser Terminus rein oder dieser Punkt rein auf die Anmeldung im Grunde nach bezieht, heißt es dann, dass es keinen Anspruchsverlust oder Verfristung der Höhe nach gibt, gemäß ÖNORM 21?
So ist es. Ganz kurz, ja, es gibt nur einen Anspruchsverlust bei der Anmeldung im Grunde nach, der Höhe nach nicht.
Das heißt quasi, die ÖNORM schwenkt man vielleicht kurz auf die 2118er um, ist vielleicht gerade für mich, ich bin im Infrastrukturbereich tätig, baue viel nach der 18er, insofern vielleicht einen kurzen Sidestep zur 18er, da ist das ja etwas anders geregelt, da hat man ganz klipp und klare Fristen, da hat man auch nicht das Thema mit Ehestens, sondern da hat man wunderbar die Partnerschaftssitzungen oder 30 und 90 Tage. Das heißt, die ÖNORM 2118 regelt das anders und da gibt es dann auch einen klipp und klaren Anspruchsverlust der Höhe nach.
Nein, es gibt bei der ÖNORM 2110 gibt es die Vorlage der Höhe nach, die hat erstens zu erfolgen.
Ja.
Im Unterschied dazu, wie du es auch gesagt hast, ist bei der ÖNORM 2118 gibt es konkrete Fristen auch und einen Anspruchsverlust gibt es bei verspäteter Vorlage der Höhe nach auch nicht.
Gibt es dann auch wieder nicht, logisch, weil der Punkt 743 ist ja der gleiche, der bezieht sich wiederum nur auf den Punkt. Also unabhängig dessen, ob ich eine Frist habe oder nicht, der Höhe nach, Vorlage der Höhe nach, gibt es keinen Anspruchsverlust. Das heißt für die Praxis dann, ich meine, das wird ja auch, diese Keule wird ja auch sehr oft geschwungen vom Auftraggeber, kenne ich von meiner Praxis auch sehr gut, du kannst sämtliche Forderungen, und das deckt sich ja mit dem ABGB dann auch, du kannst sämtliche Forderungen bis zur Schlussrechnung noch fortbringen und vorlegen, und ob das jetzt eine MKF-Forderung ist oder eine Abrechnungsforderung von vertraglichen Leistungen, ist vom Prinzip her unerheblich.
Und da greift das wieder das Grundprinzip, warum gibt es über eine Anmeldung im Grunde nach oder eine Verpflichtung zur Anmeldung im Grunde nach? Es ist diese Mitteilungsverpflichtung. Ja. Der AG soll über gewisse Umstände in Kenntnis gesetzt werden. Und wenn ich das verpasse, kann es natürlich Folgen geben, weil ich dem AG vielleicht die Möglichkeit nehme, anders zu reagieren und zu disponieren. Bei der Höhe nach, sozusagen, welche Auswirkungen das dann hat, monetär, wenn er aber sagt, ich hätte eh nichts anderes machen können, sozusagen, warum soll es dann einen Anspruchsverlust geben? Rein aus dem heraus macht der Gedanke schon Sinn. Kann man sicherlich darüber diskutieren und trefflich darüber streiten, aber sozusagen, ich glaube, dieses Grundprinzip, das könnte sich durchziehen und macht auch Sinn.
Das Grundprinzip ist mir verständlich und logisch, wobei ich schon aus AG-Sicht den Gedanken verstehe, dass ich einen Kommentar einwende, so in der Art, wenn ich gewusst hätte, dass so viel kostet, dann hätte ich anders entschieden. Ich habe einen konkreten Fall kürzlich gehabt, da ist eine Besämung von Böschungen auf ziemlich große Fläche gegangen und die MKF-Forderung war extremst und man hat dann wirklich bei der Hälfte der der besämten Fläche abgebrochen und hat gesagt, man macht es jetzt doch anders, man überlegt es nochmal, weil man eben nicht damit gerechnet hat, dass diese Anordnung, diese Änderung solche Auswirkungen hat. Also Sinn würde es durchaus machen,
auch der Höhe nach. Deswegen gibt es auch Verträge, die diesbezüglich entsprechende Regelungen vorsehen, also die ÖNAM B2110 und 18 nicht, genau. Aber sehr wohl zum Teil Einzelverträge.
Ja, zum Beispiel die AGBs von der ÖBB sehen es zum Beispiel vor. Wir haben es eh schon mehrfach gesagt, dieser Punkt 743 der ÖNORM dient eben dazu, den AG zu schützen. Er soll nicht in seiner Entscheidungsfreiheit eingeschränkt werden, so steht es ja auch in der ÖNORM drinnen. Und für jene Teile, für die eben ein Nachteil für den AG entsteht, tritt eben Anspruchsverlust ein. Jetzt stellt sich die Frage für uns Techniker wieder, wie ist es mit der Entscheidungsfreiheit? Wann wird die Entscheidungsfreiheit für den AG eingeschränkt? Wie sehen das die Juristen?
Es ist zunächst, die Regelung liest sich relativ einfach auf den ersten Blick. In Wahrheit ist sie höchst komplex und man muss diverse Schritte durchlaufen, wenn man es wirklich sehr, sehr sauber durcharbeitet. Vielleicht gleich vorweg einmal ein häufiger Mythos ist, die Verfristungskeule wird immer wieder geschwungen, obwohl es eigentlich gar kein Thema ist, weil eine Verfristung kann es nur bei Leistungsabweichungen geben. In der Praxis wird aber auch bei Mengenänderungen kommt das Thema aufs Tapet, ja? Wo eigentlich dieser Punkt 743 der ÖNORM gar nicht einschlägig ist. Das heißt, damit ich überhaupt nur mal ansatzweise zu einem Anspruchsverlust komme, stellt sich die Frage, habe ich eine Leistungsabweichung oder habe ich keine Leistungsabweichung? Wenn ich keine Leistungsabweichung habe, ist die Verfristungsthematik erledigt, gibt es dann nicht. Wenn ich eine Leistungsabweichung habe, erst dann steige ich in diesen Punkt ein und dann stellt sich zunächst mal die Frage, liegt überhaupt ein Versäumnis der Anmeldung dem Grunde nach vor? Darüber kann man schon sehr, sehr, sehr trefflich streiten. Dann ist die Frage, hat der Auftraggeber überhaupt eine Steuerungsmöglichkeit gehabt? Und da ist der Punkt, in den wenigsten Fällen hat er die. Bei den Plänen beispielsweise kann er natürlich etwas machen, dass er die Pläne gleich übermittelt an den Auftragnehmer. Aber wenn der Baugrund anders ist, das haben wir ja schon im Teil 1 diskutiert, dann wird er wohl wenig machen können. Lieber Baugrund, sei weniger fest, da kann er nichts machen. Insofern liegt sehr, sehr selten eine Verletzung quasi der Entscheidungsfreiheit vom Auftraggeber vor. Und dann ist auch die Frage, wurde sie überhaupt eingeschränkt? Was hätte er wirklich großartig noch anders machen können? Nämlich auch in Kombination ist dem Auftraggeber durch tatsächlich auch ein Nachteil entstanden, dass es zu spät angemeldet wurde. Also man muss diverse Schritte durchlaufen, damit es überhaupt zu einem Anspruchsverlust kommen kann. Und wir hatten zum Beispiel einen Fall, da hat ein Auftraggeber gesagt, na, ich hätte das Bauvorhaben abbestellt.
Okay.
Hätte ich Lust, so da ist.
Drastische Schritte.
Ja, aber wirklich glaubwürdig ist es nicht, wenn dieses Bauwerk schon seit 3 Jahren im Bau ist und dann steht man fest, na, ich habe da diese Leistungsabweichungen, dass er nach 3 Jahren, wenn er schon 60% wahrscheinlich des Projektbudgets aufgebraucht hat, der wird nicht das halbfertige Objekt da stehen lassen. Also dann ist dieser Einwand, na, ich hätte das Projekt abgestellt, ziemlich unglaubwürdig.
Vor allem, man hört und liest auch immer wieder auf Auftraggeberseite, Anspruchsverlust, Verfristungskeule wird geschwungen und meine Entscheidungsfreiheit wurde eingeschränkt. Das ist zwar immer ganz nett, das liest man immer ganz gerne, aber wenn man sich den Wortlaut der ÖNORM eben ansieht, der dann sagt ganz ausdrücklich, es tritt Anspruchsverlust in dem Umfang ein, in dem die Einschränkung der Entscheidungsfreiheit des AG zu dessen Nachteil führt. Das sind sehr viele Tatbestände, die da vorliegen müssen, dass es zum Anspruchsverlust kommt und dann auch nur in diesem Umfang. Nämlich, wie der Michael gesagt hat, hat der AG überhaupt Entscheidungsfreiheit? Wurde die überhaupt eingeschränkt und hat diese Einschränkung der Entscheidungsfreiheit zu einem Nachteil geführt? Und all das, sozusagen, das sind Hürden und Tatbestände, die vorliegen müssen. Einfach nur, dass der AG sagt, ich hätte anders entschieden, das ist mir zu plump. Ja? Er muss sagen, was hätte ich anders entschieden, ja? Und warum hat mir, weil ich diese andere Entscheidung nicht treffen konnte, jetzt wirklich zu einem monetären Nachteil bei mir geführt? Und nur das ist dann wirklich relevant. Das heißt, all diese Tatbestände sind tatsächlich sozusagen vom Auftraggeber darzustellen. Ansonsten kommen wir gar nicht dorthin.
Jetzt hast du gerade das Wort gesagt oder den Nebensatz gesagt, die sind vom Auftraggeber darzustellen. Also wir nehmen an, es kommt zu einem Gerichtsprozess. Dieses Thema Entscheidungsfreiheit wird eben im Prozess aufs Tableau gebracht. Die Nachweispflicht die trägt in dem Fall der Auftraggeber. Der muss nachweisen, glaubhaft nachweisen, warum er anders entschieden hätte, also dass er anders entschieden hätte, warum er anders entschieden hätte und was das auch für Folgen gehabt hätte. Also es ist ein Vergleich anzustellen.
Genau, und es ist, in Wahrheit auch, das leitet sich aus einem ganz allgemeinen Rechtsgrundsatz quasi auch ab, nämlich grundsätzlich hat jede Partei die für ihren Rechtsstandpunkt günstigen Tatsachen zu beweisen. Und für den Auftraggeber wäre es ja quasi günstig, wenn ein Anspruchsverlust eintreten würde. Deswegen trifft auch ihn die Behauptungs- und Beweislast. Ja. Und deswegen muss der Auftraggeber, jetzt konkret abgestellt auf diese ÖNORM-Bestimmung 743, darlegen und beweisen, welche Entscheidung er getroffen hätte und dass damit ein Nachteil auf der Kostenseite vermieden worden wäre. Und dieser Nachweis wird dem Auftraggeber nur in seltenen Fällen gelingen. Also uns ist kein Fall diesbezüglich bekannt.
Also hochspannend. Also der Rechtsgrundsatz, also das kann man vielleicht als Techniker mitnehmen, weil das Thema Beweispflicht, wer muss wirklich was liefern, ist ja doch immer auch bei uns ein Thema, wenn man sich vielleicht nicht ganz sicher ist, bist jetzt du dran oder bist du dran. Das finde ich sehr spannend. Der Vertragspartner, jener Vertragspartner hat den für sich günstigeren Fall nachzuweisen. Vielleicht können wir das nochmal ein bisschen für einen Techniker nochmal ein bisschen detaillierter ausführen, glaube ich, ist.
Genau, ich glaube, ist damit eher so ein schönes Beispiel da jetzt auch. Wir haben eine Leistungsabweichung vorliegen, Auftragnehmer sollte dem Grunde nach anmelden, verpasst das vielleicht, also eben nicht rechtzeitig. Und der Auftraggeber jetzt sagt, ja gut, also Anspruchsverlust laut der ÖNORM in dem Umfang, als meine Entscheidungsfreiheit eingeschränkt wurde und daraus ein Nachteil entsteht. Das heißt, zu sagen, jetzt ist es für den Auftraggeber, der ist natürlich günstiger, also es ist bei ihm in seiner Position zu sagen, du bist zu spät, du hast meine Entscheidungsfreiheit eingeschränkt und so weiter. Das heißt, etwas für ihn bessere Lösung, der Anspruch wird reduziert, nämlich in dem Umfang, als die Entscheidungsfreiheit eingeschränkt wird. Das heißt, da ist der Auftraggeber näher bei diesem Beweis, dass es für ihn günstigen Tatsachen sind, darzustellen. Das heißt, in dem Fall, wo ich nicht weiß, dass es eine klare Beweislastverteilung gibt, ist dieser Rechtsgrundsatz anzuwenden. Und dass der Auftraggeber will etwas, er will sozusagen einen reduzierteren Claim nur bezahlen müssen, dementsprechend ist er derjenige, diese Tatsachen zu beweisen hat.
Macht absolut Sinn. Und im umgekehrten Fall, wenn der AN was will, dann muss er beweisen. Also das ist eigentlich relativ einfach zu merken, wer was will, der muss auch beweisen, oder?
Und dasselbe ist auf der anderen Seite mit der Offensichtlichkeit. Das heißt, wenn der Auftraggeber sagt, ich habe es verpasst, die Frist, war nicht erstens angemeldet dem Grunde nach, aber der Anspruch war offensichtlich, dann wird auch der Auftragnehmer sagen müssen, warum es doch offensichtlich ist. Das ist eine faire Verteilung, um zu sagen, für ihn günstigen Standpunkte sind darzustellen für jede Vertragspartei.
Macht absolut Sinn und ich glaube, das ist auch für uns eine gute Stütze in der Praxis, sich das zu merken. Weil das sehr plakativ einfacher ist.
Absolut. Michael, du wolltest noch was zu dem Thema? Nein, ich wollte genau auf den Punkt eingehen, den du angesprochen hast. Wenn ich als Auftragnehmer einen Werklohn haben will, ist es für mich günstig und dementsprechend muss ich auch die Mehrkostenforderung nicht nur anmelden, ich muss sie auch der Höhe nach herleiten, ich muss auch die ganzen Aspekte dann entsprechend beweisen.
Weil du gerade das Thema Herleitung der Höhe noch angesprochen hast, das ist ja auch in dem Zusammenhang oft, also im Zusammenhang Verfristung im weitesten Sinne, Verfristung ein Thema. Wie muss der AN die Vorlage der Höhe noch vornehmen, beziehungsweise wann bin ich als AG berechtigt dazu zu sagen, hey, der Umfang oder diese Unterlagen, die man du lieferst, die sind nicht ausreichend für mich, liefert noch.
Das ist eine super Frage. Tatsächlich, auch da sind wir leider Gottes auch wieder wahrscheinlich in sehr, sehr einzelfallabhängiger Ansicht. Ganz grundsätzlich ist es so, der Auftragnehmer wird seine Forderung, die er da geltend machen will und die er gern bezahlt haben will, so darstellen müssen, dass sie der Auftraggeber auch nachvollziehen kann. Das ist der ganz einfache Grundsatz. Und wenn der Auftraggeber diesen Anspruch nicht nachvollziehen kann, muss er eigentlich sagen, nein, sorry, damit kann ich nichts anfangen. Ich lehne diese Forderung ab. So ganz grob gesprochen.
Mit dem derzeitigen Wissensstand.
Richtig, ja. Genau. Es hat sich ein bisschen in der Praxis eingebürgert, ein Aussetzen von Fristen und noch Nachfordern von Unterlagen und Sonstiges, das hat so ein bisschen Überhand gewonnen insgesamt auch. Rein juristisch, wenn du es dir anschaust, es gibt sozusagen einfach die Möglichkeit der Vorlage und der AG hat zu prüfen, was da liegt. Und wenn das nicht ausreicht aus seiner Sicht, dann hat diesen Claim abzulehnen. Oder wenn er sagt, ja, das, was da ist, kann ich zur Hälfte oder zum Teil nachvollziehen, einen Teil kann ich anerkennen. Oder ich kann das Ganze anerkennen. Aber dann zu sagen, ich brauche noch weitere Unterlagen, bis dahin sind Prüffristen ausgesetzt und solche Dinge, dieses einseitige Aussetzen von Prüffristen hat absolut Überhand gewonnen. Das ist ein Unding, der sich in der Praxis herausgebildet hat und auch vertragsrechtlich einfach falsch. Okay. Es ist ein einseitiges Aussetzen von Prüffristen gibt es nicht, ist auch nicht vorgesehen, hat auch keine Konsequenz, ähnlich wie ich schicke eine Rechnung retour, die Rechnung bleibt trotzdem fällig. Nichts anderes auch hier.
Das Male, ja genau.
Wenn ich einfach sozusagen eine Mehrkostenforderung habe am Tisch liegen als Auftraggeber und vorgelegt habe, kann ich sie auch verrechnen und nur weil der Auftraggeber sagt, ich kann sie nicht prüfen und ich verstehe sie nicht, ich lehne sie ab, bleiben sie trotzdem verrechnet, Zinsen laufen zum Beispiel trotzdem auch diesbezüglich. Es liegt am Auftragnehmer natürlich hier Einvernehmen herzustellen, aber wenn er sagt, ich habe nicht mehr Unterlagen und die AG prüft das, was am Tisch liegt, mehr bekommst du nicht, dann muss der Auftraggeber einfach die Konsequenz ziehen und sagen, nein, ich lehne ab. Das ist auch ein klares Statement. Oder ich anerkenne. Aber irgendwas dazwischen zu sagen, warten wir noch ein bisschen, setzen wir mal aus, liefern noch ein bisschen was nach, damit ist niemandem geholfen.
Ich glaube, da habe ich gerade ein Wespennest angestochen. Das hört sich so an, wie wenn genau dieses Thema einen weiteren Interviewtermin bedarf, weil da sind wir, du hast Zinsen gerade angesprochen, Zinsen laufen weiter, ist glaube ich in der Praxis ein sehr heißes Eisen. Ich persönlich bin zum Glück mit dem Thema Zinsen noch nicht in Berührung gekommen auf meinen Baustellen, aber ich glaube, es ist bei euch in der Praxis immer wieder ein Thema und man hört auch in der Branche, dass es durchaus Bauvorhaben gibt, wo es da ordentlich in der Kasse raschelt. Also wenn ihr Lust habt, ich darf mich gerne nochmal zu diesem Thema zusammensetzen mit euch, vor allem auch dahingehend, weil mir natürlich eben genau dieses Aussetzen von Prüffristen, wissen wir ja eh, wo das herkommt, weil es halt in der ÖNORM 2118 dezidierte auch Prüffristen gibt, die man natürlich gerne einhalten möchte. Aber sehr, sehr spannendes Thema, das glaube ich würde den Rahmen dieser Folge jetzt sprengen. Zum Thema Verfristung nehme ich mit, zusammenfassend, korrigiert es mir, wenn ich irgendwas falsch verstanden habe, Verfristungskeule schwingen bringt außer schlechte Luft auf der Baustelle de facto gar nichts. Das heißt, man kann jedem Auftraggeber nur raten, seine Emotionen zurückzunehmen. Ich habe das eh schon mal in einer Podcast-Folge sehr ausführlich behandelt, wie man mit Mehrkostenforderungen umgehen sollte, eben nicht emotional, sondern sachlich neutral und sich den Sachverhalt anschauen und eben nicht die Verfristungskeule schwingen. Vor Gericht oder in der juristischen Praxis haben wir heute gehört, quasi nicht existent dieses Thema. Ja. Thomas Michael, hat mir total viel Spaß gemacht.
Ja. Danke.
Ich freue mich, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich weiß, ihr seid viel beschäftigte Leute, die an Arbeit ersticken. Umso mehr freut es mich, dass ihr euch die Stunde Zeit genommen habt, um mit mir zu plauschen. Und ich freue mich auf eine Wiederholung.
Ja, sehr gerne. Sehr gerne, ja. Sehr viel Spaß gemacht. Das Thema Zinsen können wir gerne wieder mal in einem derartigen Rahmen diskutieren.
Das Angebot ist angenommen.
Perfekt. Super.
Servus.
Ciao. Servus.
Und das war's auch schon wieder mit dem zweiten Teil des Interviews zum Thema Verfristung mit den Kollegen Anderl und Müller. Ein wunderbares Interview. Danke euch beiden an dieser Stelle noch einmal recht herzlich. Ich finde einfach, Interview und Podcast, das passt zusammen und ich freue mich auch schon wieder drauf, wenn ihr die nächste Gelegenheit habt, Kollegen vor das Mikro zu bekommen. Aber bis dahin produziere ich die nächsten Folgen wieder alleine für dich und ich freue mich schon total drauf, wenn du die nächste Folge hörst. Dein Stefan Uferdinger.